Ja, schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Es ist ungewiss, ob ich oder wann ich wieder mal komme, weil meine Frau und ich umziehen von Salzburg nach Cham im Bayerischen Wald zu unserer Tochter und Schwiegersohn und zwei Kindern und bald ein drittes. Aber trotzdem möchte ich hier an dieser Stelle natürlich erst einmal Grüße sagen von der Gemeinde in Salzburg und auch vom Rest unserer Familie, der eben in Salzburg jetzt zurückbleibt. Und auch heute dort dem Herrn die Ehre zu geben. Heute, liebe Geschwister, liebe Geheiligte, liebe Himmelsbürger, zukünftige Himmelsbürger, es ist immer wieder schön, den Blick nach vorne zu richten und wenn ich euch sehe, dass wir uns nicht zum letzten Mal sehen, ganz egal, was passiert. Wir werden uns beim Vater im Himmel wiedersehen und wir werden noch besser singen, noch besser den Herrn loben, aber wir dürfen jetzt ja schon üben. Heute wollen wir als Lebensbild einer beachtenswerten Frau uns vor Augen führen. Vorhin haben wir ja eine Buchbeschreibung schon mal, Empfehlung gehört von Männern. Es geht auch um Frauen in der Bibel, auch wenn sie nicht so häufig in den Vordergrund gerückt werden. Heute geht es, dürft ihr mal raten, eine beachtenswerte Frau, eine reiche Frau, aber die dennoch viele Nöte und Probleme hat. Materiell hat es ihr nichts gemangelt, war äußerlich ging es ihr sehr gut, aber es war nicht leicht, ihre ganze Situation, in der sie gewesen ist. Sie handelt weise, entschlossen und demütig und die Folge ist, dass ein Mann Gottes von einer Sünde, die er gerade im Begriff ist zu tun, sich abbringen lässt. Und zwar handelt das Ganze eben in Karmel, in der hügeligen Gegend von Hebron. Und zwar geht es hier um die Abigail, eine weise und demütige Friedensstifterin. Das meiste aus ihrem Leben finden wir in 1. Samuel 25 und wer mit aufschlagen möchte, um den Text etwas auch optisch vor sich zu haben, das ist ja immer hilfreich, wenn man eine Bibel dabei hat, und ein bisschen mitliest, dann hat man noch mehr davon. Wir ganz generell, die Abigail, ein bisschen den Überblick, irgendwie, was funktioniert nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Ah, hier, ja. Leben und Glauben, also wenn wir das zusammenfassen, ihr Leben, also heute, was ich euch präsentiere, das ist einmal Leben und Glauben in schwierigen Verhältnissen, dann statt Schuld abschieben, Schuld auf sich nehmen und sich mit dem zukünftigen König verbinden. Also, ich möchte euch unter drei Punkten das Ganze zusammenfassen. Leben und Glauben in schwierigen Verhältnissen, dann statt Schuld abschieben, Schuld auf sich nehmen und sich mit dem zukünftigen König verbinden. Das sind so die drei Punkte, unter denen man das Leben von der Abigail zusammenfassen kann. Die Situation 1. Samuel 25. Die Situation ist die, dass der schon zum König gesalbte David, aber er ist noch nicht eingesetzt als König, er wird verfolgt vom eifersüchtigen Saul, der ihn töten will. Und so flieht er. Und auf seiner Flucht zieht er mit seinen Männern durch die Wüste Paran im Süden Israels und dann in die Wüste Maon. Und dort wohnt ein wohlhabender Mann, der Nabal. Wir lesen hier Vers 2. In der Ortschaft Maon lebte ein sehr reicher Mann, dessen Herden beim Nachbardorf Karmel weideten. Er besaß 3000 Schafen, 1000 Ziegen und hielt sich gerade in Karmel auf, weil es die Zeit der Schafschur war. Wo war dieses Karmel? Es tut mir leid, dass die Präsentation nicht so tut, wie wir wollen. Diese Karmel, dieses Karmel ist nicht das Karmel, was wir normalerweise denken. Karmel, da denken wir an diesen Bergrücken, der im Nordwesten Israels ist, so bei Haifa heute, ne? Sondern das ist mehr, dieses Karmel ist ein Ort und der ist südöstlich von Hebron. Hebron ist ja in Judäa, also südlich von Jerusalem. Also das Ganze ist westlich vom Toten Meer. Und dort in dieser Gegend ist eben der Ort Maon und der Ort Karmel. Und dort hält sich der Nabal auf. Der Vers 3, der Mann hieß Nabal und war ein Nachkomme Kalebs. Seine Frau hieß Abigail. Sie war klug und sehr schön. Nabal aber war grob und niederträchtig. Andere übersetzen roh und boshaft in seinem Tun. Als David in der Wüste Maon erfuhr, dass Nabal bei der Schafschur war, schickte er 10 junge Männer nach Karmel. Und ich fasse das kurz zusammen. Diese Männer bitten den Nabal, den reichen Herdenbesitzer, nach damaliger Sitte freundlich um Unterstützung. Nämlich die Männer vom David hatten die Herden von diesem reichen Nabal gratis beschützt, im Grenzgebiet eben und gegen Diebe und Räuber beschützt, ohne irgendeine Bezahlung. Wie reagiert jetzt der reiche Nabal? Und bei der Schafschur, da wird dann eben groß auch geschlachtet und gegessen, ist ein richtiges Fest und da ist ja genug da, denkt der David. Wie reagiert der reiche Nabal? Vers 10 lesen wir hier, David, wer ist das? Empörte sich Nabal, wer ist schon dieser Sohn Isais? Heutzutage gibt es haufenweise Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Und da soll ich mein Brot und mein Wasser nehmen, dazu das Fleisch der Schafe, die ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, und alles solchen Leuten geben? Ich weiß ja nicht einmal, wo sie herkommen. Der Nabal reagiert also grob und abweisend. Er beleidigt den David. Er bezichtigt ihn, dass er ohne Grund vom David weggelaufen wäre. Das stimmt ja gar nicht. Der musste fliehen, weil der ihn töten wollte. Und er behandelt ihn, als wäre er ein unbedeutender Flüchtling. Ja, ganz Israel wusste, dass der David ganz Israel gerettet hat gegen den Goliath und gegen die ganzen Philister. Das war doch bekannt. Wer ist schon dieser Sohn Isais? Aha, der hat sehr wohl gewusst, wer der David ist. Er wusste seinen Vater. Er kannte seinen Vater vom Namen her. Vers 12, die jungen Männer kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Schnallt eure Schwerter um, befahl David. Auch er nahm sein Schwert. Mit 400 Mann zogen sie los, 200 blieben als Wache im Lager zurück. Immer den Zusammenhang liest, dann sieht man, dass der David kurz vorher den König Saul verschont hat. In der Höhle bei En-Gedi hat er ihm nichts getan, sondern hat nur den Zipfel vom Gewand abgeschnitten, obwohl der ihn töten wollte. Er hat ihm nichts getan. Er hat geistlich gehandelt. Das ist der Gesalbte Gottes, den rühre ich nicht an. Also, und jetzt hier wird er nur beleidigt. Der Nabal wollte nicht den David töten. Jetzt wird er nur beleidigt. Und der David handelt sehr menschlich. Er will alles töten, was männlich ist. Also mit 400 bewaffneten Leuten zieht er jetzt zum Nabal. Klar, nicht um ihn freundlich zu begrüßen. Das ist also eine hochgefährliche Spannung. Jetzt kommen wir zur Abigail. Vers 3c haben wir gelesen, dass die Abigail von gesundem Verstand war und eine geistliche Gesinnung hatte. Sie war ausgerichtet auf Gott und seine Verheißungen. Aber sie lebte in einer Ehe, wo ihr Mann nicht nur töricht war, dumm, ein Narr, wie sein Name sagt, sondern ungeistlich, der war ungläubig. Der König Saul, der David töten wollte und eifersüchtig war, dem ist er näher gestanden als dem David. Das heißt, diese Frau sieht, wie ihr Mann Entscheidungen trifft, die einmal im Unglauben getroffen sind und dann auch noch Entscheidungen, die töricht sind. Und sie muss das als kluge Frau und geistliche Frau alles mittragen. Sie ist die Ehefrau. Die hat es nicht leicht. Die hat eine schwierigste Ehe. Was macht sie? Das ist ja heute auch so, dass viele Frauen einen ungläubigen Mann haben. Und auch umgekehrt, Männer, die ungläubige Frauen haben. Und die haben es nicht so einfach. In eine reiche Familie einzuheiraten, der Nabal war reich, das ist nicht immer ein Gewinn, sondern manchmal ein großer Verlust. Aber vielleicht hat sie sich ja auch erst bekehrt, während sie schon verheiratet waren. Wir wissen es nicht. Aber sie hat sich nicht abbringen lassen von der Beziehung zu Gott. Und schon hier zeigt sich, wahrer Glaube zeigt sich nicht in idealen und schönen Umständen. Vorhin hat jemand gebetet, dass wir im Glauben wachsen. Ganz wichtig. Wann wachsen wir im Glauben? Wann wird unser Glaube gefordert? In schwierigen Situationen. Wenn alles flutscht, kann ich gut Gott danken, aber mein Glaube wird nicht so sehr geprüft. Und in schwierigen Situationen, da wächst mein Glaube. Da wird er herausgefordert. Und hinten nach weiß ich, der Herr hat mich durchgetragen. Aber dann in der Situation sehe ich das ja noch nicht. Wer ist schuld an diesem Dilemma? Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass der Nabal jetzt schuld ist. Oder in deiner Situation, wenn du es schwer hast, wer da schuld ist, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, wie du jetzt in dieser schwierigen Situation handelst. Wie du denkst, über was du nachdenkst. Denkst du vielleicht über jemanden nach, der dir das Leben schwer macht? Und hast schlechte Gedanken und Groll und Bitterkeit und kommst nicht raus aus dem Selbstmitleid? Das ist doch dein Problem und mein Problem, wenn ich so denke in der schwierigen Situation. Wir sind gefordert, in schwierigen Situationen zu denken, was will der Herr von mir? Jetzt, in dieser schwierigen Situation. Wie kann ich ihn ehren? Wie muss ich denken? Wie muss ich beten? Wir sehen in Römer 8, 28, dem bekannten Vers, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ja, den Vers, den wenden wir sehr schnell bei anderen an. Aber der gilt doch auch bei mir und bei dir, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Gott weiß, wozu es gut ist. Und jetzt will Gott deinen Glauben trainieren, stärken. Wie beim Muskeltraining. Ich muss beansprucht werden, meine Muskeln beanspruchen, dann werden sie stärker. Nicht beim Nichtstun. Und so mit dem Glauben auch. Die Ehe ist für den Nabal eine gewaltige Chance und Gelegenheit. Lässt er sich was sagen? Ist er bereit zu lernen von seiner Frau oder nicht? Und wenn nicht, die Frau ist herausgefordert zu glauben und zu dienen. Und die Abigail ist hier ein großes Vorbild. Wo bist du herausgefordert? Wo bist du herausgefordert zum Gebet? Zum Handeln im Glauben, rechne mit Gott, wie die Abigail. Die Abigail, das sehen wir, die hat mit Gott gerechnet. Also Leben und Glauben in schwierigen Verhältnissen. Das Zweite, statt Schuld abschieben, Schuld auf sich nehmen. Der Nabal beleidigt und demütigt den David und seine Männer, dass er ihm nicht einmal ein kleines Dankeschön gibt für seine Dienste, Essen und Trinken. Ein Diener, der die Lage erkennt, ein Diener von Nabal und der Abigail erkennt die Lage und wendet sich an seine Chefin, die Abigail. Vers 14 lesen wir, siehe, David hat Männer von der Wüste zu uns gesandt, uns freundlich zu grüßen, er hat sie aber beschimpft. Er berichtet dann von dieser Begegnung und warnt sie in Vers 17, so bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn das Unglück ist gewiss über unseren Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen. Er ist ein so bösartiger Mensch, dass man nicht mit ihm reden kann. Die Abigail begreift also sofort, worauf diese Provokation hinsteuert. Das muss zu irgendeiner Revanche kommen von David und seinen Männern. Und sofort, jetzt ist die Frage, wie könnte sie reagieren? Wie würdest du reagieren? Dein Mann hat völligen Blödsinn gemacht und jetzt kommt er mit 400 Männern, das weiß ich ja noch gar nicht, ne? Der Knecht denkt sich nur und die Frau denkt sich auch. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Was machst du jetzt? Du bist unschuldig. Vor Schreck erstarren, beten und nichts weiter tun? Beten und handeln. Am besten abhauen, fliehen, bis das Ungewitter vorbei ist. Am besten diese Knechte und Mägde mitnehmen, die zu mir zugeordnet sind. Und dann verziehen wir uns und dann, wenn alles vorbei ist, gehen wir wieder zurück. Die Abigail handelt im Glauben. Sie sammelt so schnell sie kann, zusammen mit Knechten, Essen und Trinken, was gerade vorhanden ist. Das ist nicht nur ein Brotkorb voll. Das ist so viel, dass sie die Esel beladen muss. Es sind ja 600 Mann da beim David. Und zurzeit gerade 400, das weiß ich ja noch gar nicht, mit wie viel der kommt. Sie sammelt also eiligst Brote, Wein, zubereitete Schafe, geröstetes Korn, so viel sie gerade auf die Schnelle findet, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen, lädt alles auf Esel, um David und seinen Männern entgegenzugehen. Was lernen wir daraus? Wir sind immer wieder hineingestellt in Konfliktsituationen. Oft wollen wir das ja gar nicht. Manchmal sind wir nur dabei und kriegen das mit und gar nicht involviert, aber manchmal sind wir drin. Was mache ich? Dafür dürfen wir beten. Herr, schenk mir die Weisheit und dann das Richtige zu tun, um Friedensstifter sein zu können. Um andere abzuhalten, im Zorn zu handeln oder im Groll oder in Bitterkeit. Was kannst du tun? Was kannst du beten? Was kannst du praktisch tun? Wie gesagt, sie handelt ganz praktisch. Wir lesen jetzt Vers 20 bis 35. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kam David und seine Männer herab ihr entgegen und so begegnete sie ihnen. David aber hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der an die Wand pisst. Was bedeutet es, der an die Wand pisst? Das sind die Männer, aber das ist ein verächtlicher Ausdruck. Heute würden wir sagen, alle diese Pisser bringe ich um. Also David war nicht immer brav und geistlich. Der war ein Mensch wie wir. Da ist mir jetzt die Hutschnur übergangen. Als nun Abigail David sah, Vers 23, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Es ist ganz interessant, was die Abigail alles zum David sagt, ohne große Vorbereitung. Geleitet vom Heiligen Geist, das kann man nicht anders sagen. Vers 25. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr. Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber und eine Magd habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal, dumm. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung. Denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird, nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand, und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. So nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Aha, also die Abigail, als sie dem David dann begegnet, wirft sich vor ihm zu Boden und bittet: Ach Herr, auf mir sei diese Schuld. Statt sich selbst zu schützen und zu sagen, mein Mann ist schuld und ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin völlig unschuldig, ich habe nichts gewusst, sagt sie als erstes: Auf mir sei diese Schuld. Wenn es dir so geht wie mir, ich bin immer schnell geneigt, ja, eine Ausrede zu finden, warum ich dies und das gemacht habe. Also Schuld abzuschieben. Die Abigail macht das Gegenteil. Sie nimmt die Schuld von ihrem Mann auf sich. Das ist das Gegenteil. Wir wissen, gerettet werden wir nur, wenn wir unsere Sünde bekennen. Nicht, wenn wir unsere Sünde entschuldigen, abschieben. Wie Adam auf die Eva und die Eva auf die Schlange. Und auch wenn wir uns als Kinder Gottes reinigen, dann muss ich meine Schuld bekennen. Im 1. Johannes 1, Vers 9, ne, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Nicht, wenn wir sie abschieben. Und die Abigail nimmt sogar die Schuld ihres Mannes auf sich. Auf mir sei diese Schuld. 1000 Jahre später, ungefähr, hat es wieder einer gemacht. Der Herr Jesus, mit deiner und meiner Schuld. Auf mir sei diese Schuld gegenüber dem Vater. Und er starb am Kreuz. Wenn du niemand hast, der deine Schuld auf dich nimmt, dann bist du ewig verloren. Du brauchst jemand, der deine Schuld bezahlt, auf sich nimmt. Das ist Jesus, der es dir anbietet, jeden von uns. Das zweite, Vers 25: Mein Herr achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt. Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. sie verharmlost, also manchmal denkt man ja, na, die geht ja, würde sie so auch reden, wenn der Nabal neben ihr wäre? Aber sie verharmlost die Sünde ihres Mannes nicht. Das ist es. Sie sagt nicht, das war auch nicht so schlimm, der hat ja nicht gerade drüber nachgedacht oder sonst noch was. Ja, sicher hat er nicht drüber nachgedacht, sonst hätte er sowas nicht gesagt. Aber sie verharmlost die Sünde nicht. Das ist wichtig. Bei meiner Sünde, bei deiner Sünde, dass wir es nicht verharmlosen. So wie es ist, ist es. Und Sünde ist nicht nur Rebellion und Handeln gegen Gottes Gesetz, sondern leider auch Dummheit. Es ist dumm. Weil Sünde ist das Dümmste, was es gibt. Das sage ich mir selber immer wieder. Vers 26, ne? Also dann sagt sie natürlich auch, leider habe ich die Boten, die du zu ihm geschickt hast, nicht gesehen. Es ist wichtig, Gott verharmlost deine Sünde auch nicht. Jesus verharmlost das nicht. Deswegen musste er sterben, weil er es nicht verharmlost. Vers 26, sie sieht nicht auf ihre Intelligenz und Klugheit, sondern sie sieht Gott am Wirken. Vers 26, nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Also sie sieht Gott am Wirken, der jetzt den David bewahrt, dass er zum Mörder wird, zum mehrfachen Mörder. Was können denn die Knechte vom Nabal dafür, was der Nabal alles macht? Der kann doch die nicht einfach umbringen. Und auf Beleidigung steht auch nicht Todesstrafe. Er hätte kein Recht, das zu machen. Das wäre Mord. Er soll nicht eigenmächtig Rache üben. Und sie sieht, dass Gott den David davor bewahrt. Gott will auch dich und mich immer wieder vor Sünde bewahren. Manche Dinge wissen wir nicht, warum irgendwas schief geht. Vielleicht nicht nur hat er dich von einem Unglück bewahren wollen, sondern auch von einer Sünde. Und dann bittet sie den David, Vers 27, die Segensgabe anzunehmen und seinen Gefolgsleuten zu geben. Ist das nicht, wie Gott es tut? Gott bittet dich und jeden auf der Welt, das Geschenk der Vergebung und des neuen Lebens in Jesus Christus anzunehmen. Ist alles da. Und Gott wirbt noch um dich und Gott wirbt um die Menschen um uns her. Und dann erinnert sie den David, Vers 28, weil mein Herr, der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Aha, sie erinnert den David, du sollst, das macht sie nicht, du sollst, sondern sie sagt, du führst doch die Kriege des Herrn. Klammer auf, dann lass ab von deinem eigenen Krieg, wo es um deine Ehre geht. Klammer zu. Und das ist bei uns nicht anders. Wir sollen doch dem Herrn dienen. Wir sollen doch für den Herrn geistlich kämpfen. Beten. Nicht gegen Menschen, sondern um Menschen. Kämpfe nicht deine Kämpfe, kämpfe die Kriege des Herrn. Das ist unser Auftrag, Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir Gottes Kämpfe kämpfen wollen, dann dürfen wir in unserem Leben keine Sünde dulden. Das geht nicht. Da mache ich mich untüchtig. Das ist wie wenn ich mich mit der Pistole ins eigene Bein schieße. Kann ich nicht mehr kämpfen. Und dann erinnert sie ihn dran, Vers 28 am Schluss, und nichts Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Wenn er jetzt von seiner persönlichen Rache absieht und darauf verzichtet. Wir sind berufen, Gottes Kämpfe zu kämpfen, geistlich zu kämpfen. Und dass die Menschen um uns her das Evangelium hören, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Mal ist der eine angefochten, mal der andere. Und dann erinnert die Abigail in Vers 29 den David daran, dass Gott sein Leben beschützt. Vers 29. Wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn. Also das, was, wo Gott ganz aufpasst, aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuder. Pfanne. Also Gott, wenn dich jemand verfolgt, sagt sie, wird der Herr dein Leben bewahren wie einen kostbaren Schatz. So wird es anders übersetzt. Warum weiß die Abigail, dass Gott den David bewahren wird? Ist das nicht ein bisschen hochmütig? Nein, sie glaubt, dass Gott seine Verheißung über den David erfüllen wird. Was ist die Verheißung? Er wurde gesalbt zum König. Also ganz egal, ob der Saul mit der ganzen Heeresmacht und Elitesoldaten den David töten will, Gott wird ihn bewahren, bis der David König ist. Sie glaubt der Verheißung Gottes. Wenn wir uns immer wieder gründen, was hat der Herr Jesus mir verheißen? Das gibt unserem Leben Stabilität, Festigkeit, Gewissheit. Und deswegen, Vers 30 und 31, wenn Gott an den David zum König eingesetzt wird, haben wird, dann wird er, wenn er zurückblickt und sich jetzt bewahren lässt, ohne Zorn und Groll zurückblicken, er wird kein schlechtes Gewissen haben, dass er ohne Ursache Blut vergossen hätte und dass er sich selbst geholfen hätte. Also unheimlich viel steckt da drin. 6 Punkte, ihr könnt zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen. Diese 6 Punkte, die wir jetzt gerade durchgenommen haben. Der David hat hinter sich 400 Männer. Das waren keine braven Jungs. Das waren, die waren von der Straße, viele waren verschuldet und also hatten ein erbittertes Gemüt und so weiter, werden die beschrieben. Also die stecken dahinter und warten drauf, die haben ja von David gehört, was da passiert ist, dass der Nabal ihren Einsatz, seine Herden zu beschützen, überhaupt mit Beleidigungen beantwortet. Und die warten nur drauf, dass sie sich rächen können. Und der David ist jetzt da und da ist eine Frau. In der damaligen Kultur. Und der David redet mit einer Frau. Ja, bitte, wann sind die bald fertig? Dann soll die Frau bitte beiseite. Ist ja ganz nett, wenn sie da was mitbringt, aber wir wollen unseren Job tun. Der David lässt sich sagen. Mit diesen 400 Soldaten hinter sich. Und er gibt das Kommando zum Rückzug. Er lässt sich in der damaligen Zeit von einer Frau etwas sagen. Danke hier an alle Frauen, die hier sind. Wenn ihr geistlich handelt und euren Männern oder Brüdern und Schwestern und meine sowieso an mich immer wieder mich korrigiert. Wir Männer haben es nötig, bitter nötig. Das Neue Testament zeigt uns das Gleiche. Der Herr Jesus sagt, ihr sollt, Matthäus 5, 39, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und wenn dich jemand vor Gericht sein und dir dein Hemd nehmen will, so lass ihm auch den Mantel ebenso. Oder Matthäus 5, 44, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Das ist die geistliche Kampfführung. Dass ich für den bete. Segnen ist für jemanden beten. Nicht, ich sage salbungsvoll, der Herr segne dich. Ist für den beten. Gutes Reden vor Gott. Das ist Segnen. Segnen ist gutes Reden, Eulogio. Vor Gott. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wo hast du vielleicht Groll und Bitterkeit im Herzen gegen irgendjemand? Vielleicht sogar jemand hier in der Gemeinde. Soll es ergeben, dass es in der Gemeinde Unstimmigkeiten gibt? Also bei uns gibt es das. Leider. Weil wir Menschen sind und weil ich auch noch Teil unserer Gemeinde bin, da haben wir schon einen Anlass. Abigail lehrt uns etwas. Geistliches Handeln ist nicht schwach, nicht passiv, sondern aktiv und sie handelt. Aber die Frucht des Geistes ist dabei. Liebe, Freundlichkeit, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Gütigkeit und so weiter. Das ist dabei. Die Abigail nimmt also die Blutschuld auf sich und verhindert einen Blutrausch. Und damit macht sie den Weg frei, sie tritt beiseite und dann kann Gott handeln. Und dann handelt Gott. Und als die Abigail, die Zeit ist etwas fortgeschritten, gibt es mir noch 5 Minuten? Dann gibt es noch ein Happy End, also wirklich noch ein Happy End. Also die Abigail tritt zurück und sie geht nach Hause und ihr Mann ist betrunken. Also lest den Text selber durch, ich muss es einfach aus zeitlichen Gründen zusammenfassen. Sie ist besoffen. Ja, Schafschur, der wird nicht nur gegessen, der wird auch getrunken. Und offensichtlich ist er genügend da. Und am nächsten Tag, als er seinen Rausch ausgeschlafen hat, dann berichtet ihm die Abigail. Und jetzt handelt Gott. Manchmal verblüffend schnell, manchmal dauert es Jahrzehnte. Und den Nabal trifft der Schlag, im wahrsten Sinn des Wortes. Schlaganfall, vermutlich. 10 Tage lang ist er bewegungslos. Und er hat in diesen 10 Tagen eine letzte Gelegenheit, sein Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Reden kann er nicht mehr, er kann sich ja nicht bewegen, aber denken kann er noch. Und wir wissen nicht, ob die Abigail für ihn gefleht und gebetet hat, dass er das noch erfasst. Und dann ruft ihn Gott und er stirbt. Dann, als der David das hört, die Abigail verbindet sich mit dem David, das ist der 3. Punkt. Als der David das hört, schickt er seine Knechte und wirbt um Abigail. Diese kluge und weise Frau möchte er gerne bei sich haben, in seiner direkten Umgebung, als seine Frau. Ich kann jetzt nicht alle Fragen beantworten. Wenn man da liest, nämlich, dann war der David schon verheiratet mit der Achinoam aus Jezreel. Die Michal, die hat der Saul ja inzwischen jemand anderem gegeben und war verheiratet. Die Achinoam hat jetzt der David eh schon geheiratet und jetzt als 2. Frau, diese Frage, warum lässt Gott sowas zu und redet Gott nicht so deutlich, das kann ich jetzt hier in den 2 Sätzen nicht beantworten. Aber auf jeden Fall die Frage, warum ist die Abigail bereit, den David zu heiraten? Die Abigail ist doch klug, die weiß doch, wenn sie den David jetzt heiratet, was wartet auf sie? Flucht, unstetes Leben, mal hier, mal da, mal dort, Komfort. Wenn du kämpfst, dann ist es noch bequem dagegen, was die gemacht haben. Nicht so tolle Campingausrüstung, wie wir das oft machen. Und immer auf der Flucht. weil das ganze Heer vom Saul hinterher, hinternach ist. Also die würde ja ein absolut schwieriges Leben dann haben. Und jetzt war ihr Mann doch gestorben. Jetzt war sie die Witwe, die Besitzerin von dem Ganzen. Wir lesen nichts von irgendwelchen Kindern. Offensichtlich waren keine da. Jetzt erbt sie alles. Jetzt kann sie ihren Verstand doch einsetzen und ihre Gottesfurcht. Könnte den David aus der Ferne da unterstützen und selber mit ihren Dienern und Mägden ein komfortables und gottesfürchtiges Leben führen. Warum nimmt sie den Heiratsantrag an? Ganz einfach. Sie möchte sich mit dem zukünftigen König aufs Engste verbinden. Die Abigail, eine Frau, die glaubte, was Gott gesagt hat, und die lebte für die Ewigkeit. Sie wusste, Gott wird den David zum König einsetzen. Und wenn er König ist, dann möchte ich ganz nah bei ihm sein, beim zukünftigen König. Dann muss ich halt das auf mich nehmen, hat sie gemacht. Sie ist gekommen, hat zugesagt. Und was sagt sie? Sie ist bereit, den Füßen, Vers 41, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Moment, die hat doch Diener und Mägde. Ich komme und werde Frau und meine Knechte und Diener werden deinen Dienern die Füße waschen. Nein, ich bin bereit, dass ich diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Das waren keine brav gut erzogene Jungs, die da dem David nachgefolgt sind. Das waren ganz wilde Leute. Aber sie haben sich mit der Zeit verändert durch den Glauben des Davids. Ist nicht das unser Auftrag, dem Herrn zu dienen, dass wir uns jetzt mit dem Herrn aufs Engste verbinden und dann den Knechten meines Herrn, den anderen Glaubensgeschwistern, die Füße zu waschen? Das ist doch unser Auftrag. Möge der Herr uns das immer wieder vor Augen halten. Die Abigail, es lohnt sich, das nachzulesen und in ihre Fußstapfen zu treten. Amen.